Herzlich willkommen bei Inselliebe, dem Podcast von der Insel Wangerooge. Hier tauchen wir ein in das Leben auf dieser ganz besonderen Nordseeinsel, entdecken ihre Geschichten, ihre Menschen und ihre einzigartige Atmosphäre. Mach es dir gemütlich und lass dich von der Inselliebe verzaubern.
Willkommen zu einer neuen Folge Inselliebe. In der letzten Folge ging es ja um neue Orte und neue Ideen auf der Insel. Und heute schauen wir auf etwas, das Wangerooge seit jeher prägt, die Natur. Als hätten wir das nicht schon ganz oft gemacht. Die Insel ist ja Teil des Weltnaturerbes Wattenmeer, Rastplatz für tausende Zugvögel und Heimat ganz besonderer Landschaften. Liebe Ramona, du bist heute nicht nur zu Gast, sondern du bist auch Gastgeberin dieses Podcasts in Vertretung für Rika Beven. Ich freue mich da riesig drüber. Wir zwei wollten das ja schon die ganze Zeit machen, oder?
Genau. Ja, du wolltest es gerne, ne?
Ja.
Ja, war schön.
Es war sehr schön. Das dürfen wir den Hörern ja vielleicht verraten. Wir zwei haben einen schönen Nachmittag auf der Insel verbracht und erzählt und erzählt und erzählt. Und da habe ich gesagt, genau so müssen wir das mal im Podcast machen. Und deswegen freue ich mich da riesig drüber. Zumal du ja auch eine besondere Funktion hast. Du bist für das Marketing von Wangerooge zuständig. Genau. Und erzähl doch mal so ein bisschen was. Wie sieht so dein Arbeitsalltag aus? Was machst du?
Genau, also ich bin im Marketing, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, also alles, was damit zu tun hat, das bedeutet unsere Homepage-Pflege, das ist ein großer Teil Social Media natürlich, heutzutage kann man das nicht wegdenken. Dann Pressearbeit, also Pressereisen, Journalisten auf die Insel holen, die dann über Wangerooge berichten, Anzeigen gestalten, Plakate gestalten, Veranstaltungen natürlich mitbewerben, generell die Insel bewerben, also die Destination Wangerooge einfach als Werbung darzustellen oder in der Werbung darzustellen. Ja, da gehört ganz viel dazu. Kleinigkeiten auch, also nicht nur Presse betreuen, auch Pressemitteilungen mitgestalten und veröffentlichen. Dann natürlich wird eng zusammen mit den Veranstaltungen gearbeitet, also mit der Veranstaltungsleitung und den Akteuren. Alles, was damit zusammenhängt. Wir sind halt ein kleines Team, das heißt, wenn ein Großevent ansteht, dann müssen halt alle mit ran und dann spielt Marketing mit Veranstaltungen natürlich eine große Rolle.
Mir ist das ja so außergewöhnlich stark aufgefallen an diesem Tag, an dem wir da gesessen haben. Das war ja auch gleichzeitig der Tag des Insulanerfestes, wo also von allen ostfriesischen Inseln Insulaner, genau. Ich kann es ja immer noch nicht richtig aussprechen, aber ich arbeite nach wie vor dran. Ich bin jetzt hier auf dem Festland im Turnverein und ich sage dir, ich verstehe kein Wort nach 4 Jahren, nicht ein Wort
Fremdsprache. Ich verstehe auch nicht alles, das muss gar nicht.
Naja, aber das war halt wirklich auch sehr schön zu sehen, wie wichtig das ist. Und deswegen, glaube ich, machst du nicht nur Marketing für die Insel, für die auf die Insel reisen, sondern es ist eben bei euch ein ganz, ganz großes Miteinander. Und ich meine, das ist anders als auf anderen ostfriesischen Inseln, die ich erlebt habe. Es mag da Ausnahmen geben. Aber das war sehr, sehr bemerkenswert. Und das erlebe ich den ganzen Podcast hindurch, dass es auch darum geht und euch sehr wichtig ist, dass sich alle wohlfühlen, alle glücklich sind, alle gesehen werden und abgeholt, wie man jetzt immer so schön sagt, ja. Ist das auch Teil deiner Aufgabe, das Marketing nach innen?
Ja, also Marketing hat ja auch ganz viel mit Kreativität und auch Herz zu tun, finde ich. Also ich bin halt hier aufgewachsen, ich komme von hier, meine Familie ist hier geboren und also ich nicht mehr, aber der Rest. Und ich habe meine Kindheit hier verbracht, ich kenne die Insel eigentlich in- und auswendig und war natürlich auch mal kurzzeitig weg, bin wiedergekommen und bin dann hier so gelandet quasi. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist das nochmal was ganz anderes, dass wenn ich über die Insel spreche oder das Leuten verkaufen möchte im wahrsten Sinne oder eben was erzählen möchte, was vielleicht wichtig ist für die verschiedenen Urlauber, ob das nun Familienurlauber sind oder Ruhesuchende oder vielleicht Pärchen oder die, die wirklich Action haben wollen. Also da hat man natürlich ganz andere Themen, die man da zu bespielen hat und auch zu besprechen hat. Und ich glaube, da kann ich vielleicht noch ein bisschen tiefer reingehen, ein bisschen mehr darüber erzählen als jemand, der erst seit 3-4 Jahren hier wohnt und das nur verkaufen muss.
Das glaube ich gern. Und gerade auch so dieses Thema Erwartungshaltung, ja, die zu managen. Also die unterschiedlichen Zielgruppen. Wir haben ja ganz am Anfang auch mal in einer Folge über Digital Detox gesprochen. Wir zwei sind beide Fans von von dem Inselherbst und dem Inselwinter. Und ja, ist ja auch so ein Teil unseres Podcast-Projekts, dass wir gesagt haben, wir möchten dafür werben, die Insel auch außerhalb der Hochsaison in den Sommermonaten mal zu genießen, zu erkunden. Und ja, dann kommt es natürlich auch echt drauf an, mit welcher Erwartung komme ich. Sowohl genau, als Urlauber als...
Ich finde es tatsächlich schöner im Herbst. Also ich finde den Sommer, ich bin gar nicht so ein Sommerkind. Ich mag das gar nicht, wenn das zu warm ist. Ich bin da bei 25 Grad bin ich raus. Und ich finde wirklich den September auch immer am schönsten, weil es ist noch alles da. Die Insel bietet noch alles an. Die Natur färbt sich aber schon. Es ist nicht mehr alles grün, 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 sondern so gelb, orange, rot. Es ist irgendwie eine wärmere Stimmung. Es ist trotzdem noch warm, sonnig. Man kann noch laue Sommerabende quasi verbringen. Man hat noch das volle Angebot der Insel und man kann trotzdem auch die Natur genießen. Und es ist nicht mehr zu voll wie in den Juli-, August-Monaten, wo alle Ferien wirklich da sind. Klar, das ist die Hauptzeit, das ist die Familienzeit, das ist auch total schön. Aber ich finde immer den Herbst eigentlich noch schöner, weil man alles hat, nicht alles muss und irgendwie was los ist, aber auch nicht zu viel.
Das stimmt und das Licht ist so ein besonderes. Ich finde dieses Licht im September, das ist vielleicht so ein bisschen mit dem im April, Mai zu vergleichen, dahingehend, dass in diesen Monaten der Himmel so ein sattes Blau hat. Ja, im Sommer ist es ja mehr weiß. Ja. Und das Besondere finde ich auch an Ostfriesland ist wirklich so dieses Wolkengucken mit dem im Strandkorb sitzen und nach oben gucken. Und das ist natürlich in diesen Monaten, wo es losgeht und aufhört, auch nochmal besonders schön. Du, das Thema Erwartungshaltung auch nochmal an Gäste und auch nochmal vielleicht als Überleitung zu dem Naturschutz. Es ist ja klar, du bist damit groß geworden, du weißt, wie du dich auf der Insel zu bewegen hast, du hast auch dieses Verständnis für das Weltkulturerbe Wattenmeer in die Wiege gelegt bekommen. Ich weiß auch, dass das nicht bei allen der Fall ist und dass es leider auch auf den Inseln mittlerweile notwendig ist, Kampagnen zu machen, wie auf Norderney gegen die Zigarettenkippen, die am Strand ausgelegt werden, ja, über der Schutz der Dünenlandschaften etc. Also auch das ist ja Teil des Marketings, dafür zu werben, dass wir eben in einer ganz besonderen, schützenswerten Landschaft sind. Ne?
Ja, also klar, die Insel hat im Kern das Dorf und den Strand, den man natürlich frei nutzen kann. Allerdings hat die Insel auch Ruhezonen, Zwischenzonen. Das wird unser Gast gleich wahrscheinlich noch ein bisschen besser erklären können. Aber da sind einfach bestimmte Bereiche, die man einfach gar nicht betreten darf. Klar, da stehen Schilder, aber wir wissen ja, Schilder kann man sehen oder auch übersehen. Nicht jeder liest gerne Schilder. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel auch an der Strandpromenade selbstgemachte, kleine, nette Hinweisschildchen angebracht, bitte die Dünen nicht betreten. Das dient einfach nicht nur dem Dünenschutz, sondern auch dem Inselschutz. Also die komplette Insel ist halt ein kleiner Lebensraum, den man schützen muss. Und wir beherbergen halt auch wirklich viele Pflanzen und Tierarten, die wir natürlich auch gerne hier behalten möchten. Auch am Deich. Also es sind viele Bereiche, die man einfach schützen muss und die total schön sind. Natürlich kann ich das verstehen, dass der Deich sieht total toll aus und da ist alles grün. Man möchte sich da reinlegen, man möchte vielleicht ein Picknick machen oder so. Aber das ist einfach keine Liegewiese, sondern wirklich Inselschutz.
Ja, und zum Thema Inselschutz. Ich habe gestern wirklich laut gelacht. Da hat ein Freund, der gerade auf Norderney ist, mir ein Schild geschickt. Also ein Hinweisschild zum Schutz, wenn du am Strand spazieren gehst und du hast diese Planken, die alle paar hundert Meter sind, die das Wasser, den Strand in der Pflöcke, senkrechten oder? Trennen. Bitte, wie heißen die?
Diese Pflöcke, die ins Wasser gehen?
Diese Pflöcke. Ja. Ich glaube, die haben einen Fachnamen, einen Fachbegriff. Mir fällt der jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall gibt es jetzt also so ein Hinweisschild, wirklich wie in einer Innenstadt, ja, wie in einer Großstadt, ein rotes Dreieck. So, Achtung, Hindernis hier am Strand, bitte aufpassen. Wo ich mir denke, Leute, ernsthaft jetzt? Also das ist ja genau wie die Hinweisschilder, die manche dann in den Bergen machen, so nach dem Motto, hier könnte Steinschlag kommen. Ach was, ist das gesetzlich vorgeschrieben? Ja. Sind das Blüten der überbordenden Regulierung, dass man auf sowas aufmerksam machen muss? Oder ist das dürft ihr auf Wangerooge diese handgemachten, mit Liebe gemachten Schilder aufstellen?
Ja, also am Strand haben wir keine Schilder, wenn es denn irgendwie geht. Ja. Also maximal noch, wo man die Leine vom Hund abmachen darf, da steht dann wirklich Leine ab, Leine dran. Das sind ja so diese Freilaufbereiche am Strand, was auch wiederum zum Naturschutz gehört. Hunde an die Leine, natürlich auch nicht durch die Dünen laufen lassen etc. Ja. Einfach auch, um die Vögel nicht zu stören. Aber sonst
die ist hier
am Strand eigentlich keine Schilder. Es sehr auch ziemlich doof aus.
Ja, also ich habe auch immer noch gedacht, hallo, war das jetzt 1. April? Nein, war es nicht. Ja, also ich freue mich, du hast ja einen Gast eingeladen, der die Natur eben in seiner Arbeit tagtäglich hautnah erlebt. Er lebt nicht auf der Insel, ist aber oft bei euch. Es ist Matthias Heckroth, Geschäftsführer des Mellumrads.
Ja, hallo, moin.
Moin, lieber Matthias. Ich freue mich riesig, dass du in diesen Podcast gekommen bist und dass du uns jetzt über eine Insel berichten wirst und auch über das Gesamtgefüge deiner Arbeit, den Mellumrad, was das also auf sich hat im Nationalpark Wattenmeer und aber auch ganz besonders nochmal für das Thema Tourismus. Vielleicht fangen wir mal ganz klein an, denn wir werden ja nicht nur in Ostfriesland gehört, sondern in der gesamten Dachregion. Übrigens auch von vielen, vielen, das wissen wir aus den Analytics, von vielen, vielen deutschsprachigen Menschen auf allen Kontinenten der Welt. Also das ist irre, wo wir alles zu hören sind und wer uns alles hört. Grüße gehen raus nach Neuseeland, in dem Fall mal. Aber Matthias, vielleicht fangen wir mal damit klein an, dass wir mal erklären, was ist denn Mellum? Und dann im zweiten Schritt, was ist Mellumrad? Aber eine Frage nach der anderen, was ist Mellum?
Was ist Mellum? Mellum ist eine unbewohnte Insel, die östlich von Wangerooge liegt, die man aber von Wangerooge aus gar nicht sehen kann. Dazwischen ist nochmal eine kleine unbewohnte Insel, die Insel Minsenerhoog. Genau, Mellum liegt dann dahinter, quasi zwischen den beiden Fahrwassern von Weser und Jade. Da hat sich vor gut 150 Jahren eine kleine Insel gebildet, die dann 1903 erstmalig beschrieben wurde. Und dann hat sich schnell ein Verein gegründet zum Schutze dieser Insel und das ist der Mellumrad. So ist der Verein dann, es hieß ursprünglich mal Verwaltungsrat zum Schutze der Insel Mellum und das wurde dann später abgekürzt zum Mellumrad.
Das klingt auch viel schöner und flüssiger und macht mit Sicherheit auch mehr Spaß, das zu erzählen, dass man vom Mellumrad kommt als von dem Verwaltungsrat des Schutzgebietes, der bla 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 bla. Ja, du sagst gerade 1900 und ist das damit eine der jüngsten Inseln im Wattenmeer?
Na, es gibt gerade noch eine viel jüngere Insel, die Kachelotplatte, am anderen Ende der ostfriesischen Inseln, wo gerade auch eine neue Insel im Entstehen ist. Ganz spannende Entwicklung. Aber wie das so mit Wind und Wellen immer so ist, es ist nicht vorhersehbar, was da genau passiert. Aber es ist teilweise eben schon auch eine kleine Insel, die jetzt neu im Entstehen ist.
So, lieber Matthias, und jetzt frage ich dich, ab wann ist es keine Sandbank mehr, sondern eine Insel?
Eine Sandbank ist quasi nur eine Sandbank, wie der Name sagt. Eine Insel wird es dann, wenn es dauerhaft mit Vegetation bewachsen ist und nicht mehr mit jeder Flut überflutet wird. Also hochwasserfrei. Ah, okay. Hochwasserfreie Bereiche hat, dann ist es quasi eine Insel. Aber bevor es richtig offiziell als Insel, eigene Insel benannt wird, dann muss das schon auch ein paar Jahre so bestehen bleiben. Und es gibt immer mal wieder kleine Sandbänke, die vielleicht ein Jahr lang dann auch Vegetation entwickeln, aber im nächsten Jahr durch Sturmfluten auch schon wieder verschwunden sind.
Ist das etwas, was mit dem Klimawandel zu tun hat, dass mehr Inseln entstehen?
Nein, das hat erstmal so mit dem Klimawandel gar nichts zu tun, sondern dass die ganz normale Küstendynamik, täglich zweimal Niedrigwasser, zweimal Hochwasser, im Winter die Stürme, die dazukommen, die zu enormen Sandverlagerungen führen. Und alle Inseln sind ja heutzutage befestigt, festgehalten, aber normalerweise, und das wissen wir ja auch aus der Geschichte von Wangerooge, wandern die Inseln ja von West nach Ost, beziehungsweise auch ein bisschen südlich. Und wenn Wangerooge nicht seine Deiche hätte und Deckwerke, dann wäre Wangerooge heute schon wieder ganz woanders als noch vor 150 Jahren.
Also alleine das finde ich so spannend. Hast du für die Hörer einen Tipp? Wo können die sich das einmal anschauen, sich darüber informieren, vielleicht auch im Rahmen einer Anreise zur Insel, vielleicht gibt es auf dem Festland 2, 3 Adressen, die du uns empfehlen kannst, vielleicht eben auch auf Wangerooge. Wenn ich mich für dieses Thema, für die Entstehungsgeschichte interessiere und für diese Bewegung, diese Dynamik, wo gehe ich am besten hin?
gute Informationsquellen sind natürlich immer die naturhistorischen Museen und dann natürlich ganz besonders hier auf der Insel das Nationalparkhaus Wangerooge, die auch entsprechende Führungen dazu anbieten.
Mhm. Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen was über Mellum gehört. Wir haben etwas darüber gehört, was der Mellumrat oder wie der Mellumrat entstanden ist. Und was ist eure Verknüpfung zu Wangerooge? Denn wenn ich richtig informiert bin, ist Mellum ja offiziell gar keine ostfriesische Insel, oder?
Sogar Wangerooge ist offiziell gar keine ostfriesische Insel.
Jetzt da hol uns mal ab. Das haben wir, glaube ich, schon mal angedeutet. Das haben wir schon mal angedeutet, als wir über die Kosten gesprochen haben und wer die zahlt für den Sand, der aufgeschüttet wird, Ramona. Ich glaube, im Rahmen dessen war das
Wangerooge
mal.
Ist eine ostfriesische Insel, aber gehört trotzdem zu der Kette der ostfriesischen Inseln.
Ja, ja. Aber vom Verwaltungsrat seid ihr anders angebunden.
Genau, Wangerooge gehört zu Friesland tatsächlich, geografisch gesehen. Und trotzdem sind wir ein Teil der 7 ostfriesischen Inseln. Mhm. Sonst würde auch der Spruch nicht mehr passen oder die verschiedenen Sprüche, die es gibt, um sich die Inseln zu merken.
Du, den haben wir nämlich noch gar nicht im Podcast besprochen. Wie ist der denn?
Also ich kenne, glaube ich, nur einen. Es gibt aber ganz viele verschiedene, von rechts und von links nach rechts. Das ist also je nachdem, warum man das sich merken möchte. Ich habe immer im Kopf, wer sitzt lange bei Nanne im Bett?
Ja.
Ich glaube, so stimmt's.
Ja, ja. Du hast jetzt angefangen bei euch, bei Wangerooge.
Genau, natürlich.
Und das im Bett, korrigier mich.
Also Jüß ist halt eigentlich J, aber
Jim Bett.
Genutzt. Es gibt, glaube ich, auch einen Spruch mit einem J, aber der fällt mir nicht ein.
Vielleicht ist das schon Plattdeutsch, dass man sagt, Jim statt im. Ja, gut. Jetzt aber auch nochmal die Frage, hat das für euch vom Mellumrat eine Bedeutung, eine Bewandtnis, auch für den Naturschutz, Matthias, dass die Insel nicht zu den Ostfriesischen gehört oder ist das unkompliziert in der Aufteilung der verschiedenen Vereine, Naturschutzakteure, die dort zusammenkommen?
Nein, das spielt so erstmal heutzutage überhaupt keine Rolle. Denn letzten Endes ist Wangerooge Teil des Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, wo alle Inseln dazugehören. Und der Nationalpark erstreckt sich ja, also der niedersächsische Nationalpark erstreckt sich von Borkum bis nach Cuxhaven hoch, wo dann ja die gesamte niedersächsische Küstenlinie dazugehört. Insofern spielt das überhaupt gar keine Rolle.
Jetzt haben wir es eingangs gesagt, du bist Geschäftsführer des Mellumrates. Wie sieht denn so dein Tag aus? Wir haben vorhin den von Ramona kennengelernt. Was macht dein Matthias?
Ja, das meine Arbeit als Geschäftsführer ist eigentlich in Dangast. Dangast ist mein Büro, da hat der Verein sein Büro und das ist ganz viel Computerarbeit, ziemlich langweilig, viel organisieren, denn wir betreuen die 3 Inseln, Mellum, Minsenerog und Wangerooge, wo eben Freiwillige zum Einsatz kommen. Das sind Teilnehmende des Freiwilligen Ökologischen Jahres, Bundesfreiwilligendienst und andere, die mal ein Praktikum machen wollen im Naturschutz. Und da geht es viel darum zu organisieren, Stationsunterhaltung, so solche Dinge. Der schönere Teil meiner Arbeit ist eigentlich dann die direkte Arbeit auf Wangerooge, wo ich dann auch als Ranger tätig bin und somit auch immer mal ein paar Tage hier auf der Insel bin, übers Jahr gesehen durchaus 75, 80 Tage im Jahr, die ich hier auf Wangerooge bin. Das ist der schönere Teil meiner Arbeit.
Wie wirkt man denn Ranger?
Wie wird man Ranger? Ich bin da eigentlich eher durch Zufall reingekommen. Offiziell sind Ranger eigentlich Menschen, die in irgendeiner Art und Weise einen grünen Beruf haben. Ich sag mal Gärtner oder sonst irgendwie eine biologische Grundausbildung haben. Und einfach das Interesse haben, in der Natur zu arbeiten, mit Gästen zu arbeiten, Führungen anzubieten. Aber es gibt leider nur relativ wenige Stellen als Ranger. Da könnte die Stellen noch mehr ausgeweitet werden.
Ich habe das mitbekommen, das war so zu Beginn der 2000er. Da ist im ältesten Naturpark Deutschlands, dem Siebengebirge, das Freiwilligenprogramm umgestellt worden von Naturparkwächter auf den Begriff Ranger. Und dann gab es Ausbildungen für Ranger, also im Ehrenamt. Und mit dem, dass man dem Kind einen neuen Namen gibt, verjüngte sich auf einen Schlag die Teilnehmerquote. Nicht die Teilnehmerquote, sondern es verjüngte sich das Teilnehmerfeld. Also da waren auf einmal Schüler, die gesagt haben, wow, das möchte ich gerne machen. Und davor waren es eher die Rentner, die man dafür begeistern konnte, sich als Ranger oder als Naturparkwächter zu engagieren. Ist das bei euch ähnlich gewesen, diese Entwicklung, oder ist dieser Begriff einfach im Ostfriesischen von jeher gelernt oder zumindest mal seit der Gründung des Mellumrats?
Es ist eigentlich ähnlich. Der Begriff Ranger wirkt schon irgendwie. Selbst ich persönlich mag ihn gar nicht so gerne. Aber viele Leute verbinden da eher so diesen Naturwächter mit Hut, so aus Amerika, vielleicht für einige auch abschreckend. Aber ich fand das neulich ganz, ganz lustig. Ich mache ja auch vogelkundliche Führungen, biete ich hier auf Wangerooge an. Und wir hatten am selben Tag eine vogelkundliche Führung mit dem Ranger und eine vogelkundliche Führung mit unseren Freiwilligen. Und Anmeldungen waren nur für die Führung mit dem Ranger.
Das ist ja herrlich. Das ist herrlich. Man hat so eine Vorstellung davon, da ist jemand, der hat eine Hose an mit ganz vielen Taschen und der kann mit diesen ganzen Werkzeugen, die da drin sind, auch umgehen.
Ja, also der Begriff zieht so ein bisschen, ja.
Wie habt ihr es dann gemacht? Habt ihr dann die vielen Anmeldungen aufgeteilt auf Freiwillige und auf Ranger?
Nee, es passte noch so viele, also es war für eine Gruppe war's gut, aber ja. Lustig, dass die Freiwilligen niemanden hatten und die sind alle zu mir gekommen. Ja.
Okay, dann wechseln wir jetzt sofort das Thema und machen einen Shoutout für die Freiwilligen. Und ihr holt uns da auch gerne mal rein. Was machen die Freiwilligen konkret? Und ich finde es natürlich auch extrem spannend zu hören, wie die Freiwilligenarbeit auf der Insel Mellum ausschaut. Amona muss heute ganz tapfer sein, weil ich so viel über Mellum rede und so wenig über Wangerooge. Aber ich finde es einfach mega spannend und ich glaube auch für die Hörer unseres Podcasts ist es mal schön zu hören, was da noch so drum und dran ist.
Ja, das ist alles gut.
Ja. Naja, in erster Linie sind unsere Freiwilligen Menschen, die sich sehr stark für die Ornithologie interessieren. Wangerooge, Minsnerhoog, Mellum, die drei Inseln liegen ja mitten im Weltnaturerbe Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Und es ist ja Weltnaturerbe, weil es eine hohe Bedeutung hat für den Vogelzug. Wir haben tausende Vögel, die jährlich das Wattenmeer aussuchen, die hier durchziehen, verschiedenste Vogelarten. Und somit ist die Küste einfach auch ein Hotspot für Ornithologen, wo man toll Vögel beobachten kann. Und das zieht natürlich auch die Freiwilligen nicht nur nach Mellum, sondern auch nach Wangerooge, weil man hier wunderbar auch Vögel beobachten kann. Das ist so das Salz in der Suppe für viele Ornithologen an der Küste. Man sieht natürlich ganz besonders auch Küstenvögel, Hochseearten, die es so im Binnenland ja vielleicht gar nicht gibt.
Absolut, absolut. Und übrigens nicht nur zu den Zugvögeltagen. Das ist ja nochmal so ganz besonders, ein ganz besonderes Highlight, wo die auch gut besucht sind. Aber natürlich, und dazu gibt es ja auch eine Folge, die können wir gerne nochmal in den Shownotes verlinken, aber natürlich ist das wirklich das ganze Jahr spannend und wie du sagst, es sind Vogelarten, die man sieht, die man mal maximal aus einer, heute sagt man App, früher waren es noch die Bücher, die ich daher kenne. Ne? Ja, und du hast gerade noch eine zweite Insel angesprochen, Minsnerhoog, also das ist ähnlich wie Mellum, auch unbewohnt, auch eben entstanden über die...
Ja, Minsnerhoog hat nochmal eine ganz andere, besondere Geschichte. Es ist eigentlich gar keine ursprüngliche Insel im eigentlichen Sinne, sondern ein Bauwerk. Es ist künstlich geschaffen worden, um das Fahrwasser nach Wilhelmshaven, das Jadefahrwasser, so ein bisschen vor der Versandung freizuhalten. Wurden da auch schon vor über 100 Jahren sogenannte Steindämme, Buhnen gesetzt, um, wie gesagt, diese Sanddrift so ein bisschen aufzuhalten. Und in den 70er Jahren ist dann da nochmal viel Sand auch aufgeschüttet worden durch Baggerungsarbeiten aus Fahrrinnen. Und insofern ist es eigentlich ein Bauwerk. Aber auch eine unbewohnte Insel, die man vom Festland aus, von Schillig aus anlaufen kann.
Ach, das ist ja auch mal interessant.
Eine schöne Wattwanderung, ja.
Aber mit Achtung, mit einem Wattführer am besten, ne?
Unbedingt. Immer ins Watt gehen, nur mit Wattführenden.
Wirklich, wirklich. Also unterschätzt das nicht, wie schnell sich das drehen kann. Und wenn ihr dann alleine da seid, da hilft das Seepferdchen nicht mehr. Das ist dann irgendwann ein Fall für die Küstenwacht. Ja, und jetzt haben wir von dir im Vorgespräch gehört, dass es also vier Freiwillige gibt, die auf Mellum ganzjährig sind oder mehrere Monate. Erzähl uns dazu bitte etwas.
Immer nur, also Mellum ist nur vom Frühjahr bis zum Herbst besetzt. Im Winter ist es zu schwierig. Mellum hat ja keinen Anleger und insofern ist die Versorgung der Insel auch immer ein bisschen schwierig, weil alles übers Watt muss und das wäre im Winter einfach zu gefährlich. Insofern ist immer nur vom Frühjahr bis zum Herbst sind 4 Freiwillige auf der Insel. Einige wirklich die gesamte Saison, einige auch nur für 2-3 Monate. Das wechselt dann manchmal auch. Und ja, es dreht sich dann in Thun ganz viel um die Vogelwelt. Vögel beobachten im Frühjahr, einmal genau schauen, welche Vögel brüten wo, in welchem Gebiet, mit welchem Bruterfolg. Und natürlich auch das Ganze, die ganze Zeit über regelmäßig Zählungen der Wasser- und Wartvögel, der Gastvögel, die erfasst werden. Also ganz viel draußen sein, schauen, aber auch andere Artengruppen, die erfasst werden. Da gibt es vielleicht mal den einen, der hat besondere Kenntnisse von Spinnen, der da mal sich die Spinnenfauna genauer anschaut. Das sind so die Haupttätigkeiten auf der Insel.
Das ist echt spannend. Und ich kann mir vorstellen, eben auch dieses Leben mit diesen 4 Personen, das ist ja wirklich wie in so einer Expedition auf der Arktis. Gibt es darüber einen Social-Media-Blog, wo ich regelmäßig schauen kann, was die 4 Freiwilligen da gerade machen und wie jetzt die Miracoli, Spaghetti Miracoli auf die Insel kommt oder das letzte Paket alle ist und wie der Alltag ausschaut? Kann ich das irgendwo nachverfolgen?
Ein bisschen schon. Wir haben noch keinen speziellen Mellum Social Media Account, aber der Mellumrad selber hat einen Instagram Account und ist auch mit Facebook verlinkt, wo wir immer mal auch das Leben auf Mellum darstellen, ja, aber eben auch unsere anderen Gebiete auch immer mal wieder zum Vorschein kommen.
Aber es ist kein Big Brother Webcam Kanal da, dass ich wirklich mal schauen kann. Wie ist es denn so zum Thema auch Erwartungsmanagement, Ramona? Wir haben ja schon oft drüber gesprochen im Podcast, wie es ist, wenn Menschen auf die Insel ziehen, weil sie sagen, oh, ist mein Traum und genauso stelle ich es mir vor. Und dann kommt der erste Winter und dann, ja, ist es ein bisschen anders als in den Ferien. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit den Freiwilligen, die dann eben auch über mehrere Monate auf Mellum sind, dass es denen ähnlich geht. Ja, bestimmt sehr spannend, das dann auch mal mitzuverfolgen, oder?
Ja, wobei ich bin sehr überrascht, wie selten das der Fall ist, dass es wirklich Menschen gibt, die dann abbrechen. Das hat es durchaus schon mal gegeben, dass einige dann mit der Einsamkeit in dem Sinne gar nicht zurechtkommen, aber im überwiegenden Teil haben sich die Menschen darauf vorbereitet, freuen sich drauf und es ist ja auch eine überschaubare Zeit. Es ist ja nicht fürs Leben. Mhm. Und viel spannender ist eher, weil es oft Menschen sind, die sich überhaupt nicht kennen, die dann zusammenkommen. Und wie das so funktioniert, bildet sich ein Team oder haben wir zum Schluss 4 Personen, die nicht mehr miteinander reden. Auch das hat es schon mal gegeben.
Ja, ja,
klar. Da gibt es natürlich auch alles in der menschlichen, so ist die menschliche Natur ja auch, man mag jemanden oder man mag jemanden nicht, ohne dass man das vielleicht auch erklären kann, woran es liegt.
Ja.
Das haben wir natürlich auch schon gehabt, dass dann 2 sich überhaupt nicht verstanden haben und da muss man gucken, wie man damit umgeht.
Wird das im Vorfeld, also gibt es da eine Art, gibt es Teambuilding-Workshops, gibt es Kennenlernen, gibt es Assessment Center im Winter, die diese Gruppe zusammenführen oder ist das unkoordiniert,
ja, sagen wir es mal so. Sehr, sehr wechselhaft. Wir sind ja auch ein Verein, sind da gar nicht so hochprofessionell aufgestellt, aber ja, natürlich die heutigen Möglichkeiten schaffen natürlich auch, also man kann sich per Videokonferenz kennenlernen, das ist ja noch anders als vor 10 Jahren, sage ich mal, und das machen natürlich die jungen Menschen auch, dass sie sich vorher schon vernetzen, gucken, passt das oder wer hat welche Vorlieben, aber vielmehr auch geht es dann darum, dass sie sich absprechen, wer wie was mitbringt. Ich habe eine Gitarre, du hast eine Geige, super. Eher so in diese Richtung.
Ja, ja. Die wohnen alle in einem Haus. Es gibt ein Haus auf Mellum, richtig?
Genau, es ist ein Haus, da wohnen sie zusammen. Sie leben und arbeiten zusammen in dem Haus. Aber es gibt 4 verschiedene Räume. Insofern hat jeder auch seinen eigenen Rückzugsort, sag ich mal, wenn man mal ein bisschen Ruhe braucht. Aber es ist dann schon auch ein bisschen WG-Leben und sehr basic. Denn Mellum hat ja kein fließend Wasser. Man muss über so eine alte Schwengelpumpe, wie man das vielleicht noch aus dem Garten oder so von früher kennt, wird das Wasser gepumpt und muss dann auf dem Herd auch warm gemacht werden, wenn man sich mal waschen möchte.
Ja.
Es gibt keine Spültoilette, keine Dusche. Das ist also schon sehr, sehr rustikal, sehr basic. Aber auch das ist ja der Reiz, dass für viele der Grund ist ja auch mal für ein paar Monate nach Mellum zu gehen, um das mal zu erleben. Und ich glaube, es schafft auch nochmal ein anderes Verständnis für den Luxus, den wir manchmal um uns herum haben.
Ja, also nicht nur das, sondern auch diese Verbundenheit mit der Natur. Das ist ja genau das, was auch viele Wangerooge Wangerooge Urlauber ja so genießen, dass ich wirklich sage, ich bin mal raus, ich bin mal weg, ich lasse mein Handy vielleicht auch mal ein paar Tage im Koffer und genieße mal dieses Erdverbundene, das Naturverbundene. Und dass es dann da nochmal natürlich extrem. Du hast gerade gesagt, ich muss mit der Wasserpumpe arbeiten. Also in der Tat, also dass diese Sachen wie Licht und Wasser und Strom nicht naturgegeben sind. Was naturgegeben ist, glaube ich, kann man sagen, das Haus ist ja direkt am Deich. Das ist, dass man jeden Abend mit dem fantastischen Sonnenuntergang belohnt wird, ne?
Unbedingt, auf jeden Fall. Mhm. Der Himmel so oder so hier an der Küste ist immer wieder faszinierend. Ob nun tagsüber mit den Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen, nachts wenig Streulicht, der Sternenhimmel, das ist ja das Schöne hier an der Küste.
Jetzt habe ich noch eine Frage, dann verlassen wir Mellum, das schwöre ich euch. Aber eine Frage habe ich noch. Wie sieht's denn so aus mit Eis und Alkohol? Kommt das auch auf die Insel?
Ach, da meistens sind unsere Freiwilligen, die da sind, recht genügsam. Natürlich trinken die auch mal ein Bier, aber eben auf den Sundowner mit Aperol Spritz oder so, da muss man dann auf Mellum ja doch verzichten.
Wie wird das denn geregelt? Vielleicht erzählst du uns das mal. Also wie ist so die Versorgung mit den Grundnahrungsmitteln? Wie kommt das auf die Insel? Was für einen Einfluss habe ich darauf, als wenn ich jetzt Freiwilliger wäre? Was kann ich mir da bestellen? Wie besorge ich mir das? Wie läuft's? Kommt ja wahrscheinlich kein Amazon-Postbote klingeln.
Genau. Alle 14 Tage kommt ein Versorgungsboot. Die Bestellung läuft heutzutage online. Sie bestellen dann in einem Online-Supermarkt. Und am Festland ist dann jemand, der sich um die Bestellung kümmert, der das abholt, alles in seewasserfesten Kisten verpackt und aufs Boot stellt. Und dann fährt das Boot rüber und die Freiwilligen müssen dann die Kisten vom Boot abholen und alles 1,5 Kilometer über das Watt auf die Insel schleppen in so Wattwagen. Insofern überlegen sie auch immer gut, ob es wirklich noch eine Kiste Bier oben drauf passt. Aber das heißt eben auch, man muss für 14 Tage gut haushalten. Frische Sachen halten sich natürlich dann nicht ganz so lange. Und man kann nicht mal abends nochmal schnell eine Pizza bestellen.
Ich finde das wirklich so, so spannend. Ich frage mich wirklich, warum Ramona bei dir nicht täglich das Telefon klingelt. Da sind diese Sender RTL und wie sie alle heißen, auf der Suche nach Insel der Glückseligkeit und Insel der Verruchten und Insel der, ich weiß nicht, was es alles gibt, auch an unseriösen Formaten. Da denke ich immer, warum machen die bitte nicht mal einen Bericht darüber und sagen, wir kommen mal ein paar Wochen nach Mellum. Ich wollte ja jetzt aber auch gar nicht mehr so viel über Mellum reden. Nur das sind dann noch abschließend mega spannend und jetzt kommt gleich die Überleitung. Aber gibt es schon eine Fernsehreportage über das Leben, was wir vielleicht verlinken können, was wir den Hörern unseres Podcasts dann auch nochmal als visuellen Reiz anbieten können?
Ja, wir haben eine eigene Webseite, www.mellumrad.de, wo unter Schutzgebiete Mellum auch ein paar, da haben die Freiwilligen mal ganz nette Filmchen gemacht, wie so das Leben auf der Insel ist. Das kann man sich da anschauen.
Sehr schön, sehr schön. Und jetzt kommen wir also wieder zu der Insel, die unserem Podcast Inselliebe den Namen gibt. Es gibt ja Touren, die du anbietest. Du sagst selber, einen Teil deiner Arbeit verbringst du auf Wangerooge. Du hast dein Büro in Dangast. Aber was bietet ihr denn jetzt an für zum Beispiel Urlauber, die in den Sommermonaten auf der Insel sind und sich für eure Arbeit und für die besondere Natur auf Mellum interessieren?
Wir vom Mellumrad, wir machen vogelkundliche Führungen, weil wir sind ja viel draußen, beobachten die Vögel im Frühjahr, wo wir genau schauen, wo die Vögel brüten, im Herbst, wo wir genau schauen, wo die Vögel rasten, in welcher Anzahl. Also unsere Freiwilligen wissen ganz genau, welche Vögel sich gerade wo aufhalten und deshalb bieten wir auch vogelkundliche Führungen an. Das ist das Einzige, was wir an Öffentlichkeitsarbeit machen, denn wir arbeiten eng zusammen mit dem Nationalparkhaus, Rosenhaus, das ja dann die ganze andere Palette der Führungen macht. Was finde ich am Strande, was wächst wo? Eigentlich ist die Öffentlichkeit, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit ja Aufgabe des Nationalparkhauses. Aber wie gesagt, wir machen eben vogelkundliche Führungen.
Okay, sind diese Heideflächen, die es auf Wangerooge gibt, sind das auch nochmal besondere Plätze für die Vögel?
Die Heideflächen eigentlich gar nicht so sehr so eine hohe Bedeutung für die Vogelwelt, sondern ist ein ganz eigener Lebensraumtyp, ganz besonderer Lebensraumtyp hier an der Küste, wirklich einmalig, auch für die ostfriesischen Inseln. Nur Wangerooge hat so ein großes Heidegebiet. Es gibt noch einen kleinen Flecken auf Borkum, das ist aber eigentlich wirklich ein kleiner Fleck. und ansonsten an der Küste oben bei Cuxhaven, wo es auch nochmal Küstenheide gibt. Aber wie gesagt, für Wangerooge schon wirklich was Besonderes. Mhm. Und das hat einfach sein auch natürlich eine sehr hohe Bedeutung für viele Insektenarten, für bestimmte Brutvogelarten aber auch. Und aber vielmehr auch noch als Sehnsuchtsort oder wie immer man das nennen möchte für uns Menschen.
Und es gibt einen total schönen Pfad durch das Heidegebiet, wo man tatsächlich durchlaufen darf. Ja. Und dann mittendrin steht und gerade im August, wenn sie richtig in Blüte steht, dann ist das natürlich total schön. Man hat auf der einen Seite den Westen, auf der anderen Seite den Deich und steht mitten im Heidegebiet. Das ist auf jeden Fall ein Tipp für so Spätsommerurlauber.
Super. Also das nehmen wir auf jeden Fall mit rein und wir sind ja immer auf der Suche nach diesen 10.000 Schritten, die wir jetzt ja alle tracken und jeden Tag gehen wollen. Und dann ist es auch mal schön, die Promenade zu verlassen oder das Wattenmeer zu verlassen und eben genau in diese Heidegegend zu gehen. Also jeder, der da war, ist begeistert, ist restlos begeistert. Aber ich glaube, ganz viele, auch Wangerooge-Urlauber, haben es noch nicht erlebt. Und also da auch nochmal ein kleiner, nicht Appell, aber wirklich ein Herzenstipp von uns hier aus dem Podcast. Schaut euch das mal an. Matthias, was ist so für dich dein Lieblingsort auf der Insel? Was magst du auf Wangerooge besonders gerne?
Ja, es ist schon das Heidegebiet. Das ist schon ein ganz besonderes Gebiet, wie ich schon sagte. Mit würde ich gleich gerne auch nochmal drauf zu sprechen kommen, wo es auch jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll, wo wir auch dafür sorgen müssen, dass es so bleibt. Es gibt durchaus schon auch jetzt Entwicklungen, die dem Heidegebiet abträglich sind. Da komme ich gleich gerne nochmal drauf zu sprechen.
Ja, sehr ansonsten gerne.
Mein Ort auf der Insel ist einfach hinten im Osten an der Jever-Plattform dort zu stehen, den Vogelzug live erleben. Das ist mein Traumort auf der Insel.
Ja, ganz lieben Dank dafür. Du, dann lass uns mal da hingehen. Aber ich finde dieses Thema Naturschutz, Schutz der Heideflächen, ja, das sind ganz besondere Herausforderungen, vor denen ihr oder wir alle da stehen. Da gibt es ja mit Sicherheit einmal auch diesen naturgegebene Geschichten, auch die Zusammenarbeit mit den anderen Naturschutzakteuren, aber natürlich sehr wahrscheinlich auch von euch Wünsche an die Gäste. Und deswegen sehr gerne rein in dieses Thema. Dann haben wir einen sehr schönen Abschluss, denke ich, für unsere heutige Podcast-Folge.
Wünsche an die Gäste. Ich bin eigentlich sehr überrascht bei dem hohen Gästeaufkommen, wie viele Gäste einfach die Natur genießen, sich auch an die entsprechenden Regelungen halten. Mhm. Und natürlich gibt es auch immer mal wieder den einen oder anderen, der sich nicht ganz genau daran hält. Große Probleme sind da oft dann eher der unangeleinte Hund. Und ich würde mir dann an der Stelle oft auch viele Menschen sind, wenn sie angesprochen werden, auch verständlich. Mhm. Einige eben aber auch nicht. Und da würde ich mir dann manchmal bisschen mehr Menschlichkeit und miteinander Verständnis für die Anliegen des anderen auch wünschen.
Du hast ja gerade die Herausforderungen angesprochen, vor denen die Heidelandschaft steht. Welche sind das denn?
Das ist die fehlende Dynamik. Ich sagte ja schon mal, dass die Inseln ja eigentlich ursprünglich wandern und sich ständig verändern und jetzt sind sie festgehalten und dadurch haben einfach Pflanzen auch die Möglichkeit, sich anzusiedeln, die auch ursprünglich auf einer Insel gar nicht vorkommen. Die Insel, das Heidegebiet wächst mit Pflanzen zu, die zum Teil gar nicht ursprünglich sind, die nicht hierher kommen, die entweder durch Menschenhand, aber vielleicht auch durch die Vögel hier auf die Insel gebracht wurden und sich etablieren können und immer mehr zu das Heidegebiet zuwachsen lassen. Teilweise auch hohe Baumbestände, aber auch, wie gesagt, artfremde Pflanzen, die die Heidevegetation verdrängen. Und insofern gibt es jetzt ein Projekt von der Nationalparkverwaltung, da mal groß ranzugehen und wirklich artfremden Bewuchs wirklich richtig großflächig auch zu entfernen, damit die Heide sich wieder so entfalten kann, wie sie ursprünglich war.
Wie stehst du persönlich zu solchen Maßnahmen? Es gibt ja da immer so zwei verschiedene Theorien. Die einen, die sagen, das ist der Lauf der Dinge. Solange das nicht, also wie jetzt zum Beispiel in den heimischen Wäldern, wo Fichten gepflanzt werden, damit damit Geld gemacht werden kann. Aber das ist ja auf Wangerooge und auch speziell in der Heide nicht der Fall. Es ist der natürliche Lauf der Dinge, das ist die Entwicklung und diese artfremden Pflanzen sind eben dort. Welche Meinung vertrittst du, das laufen lassen oder eben das bereinigen?
Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Gerade im Nationalpark gilt ja eigentlich das Motto Natur, Natur sein lassen. Den natürlichen Dingen seinen Lauf lassen.
Ja.
Das hat seine Berechtigung, geht aber nur zum Teil nicht in allen Bereichen. Gerade in den Bereichen, wo der Mensch ja Gebiete festgesetzt hat, wo die Natur gar nicht mehr sich natürlich entfalten kann. Die Inseln können ja nicht mehr wandern. Mhm. Und das Heidegebiet an sich hat ja einen hohen Landschaftswert, der über den Nationalpark hinausgeht. Ich sagte ja, es ist einmalig an der Küste. Und insofern besteht da auch schon eine Verpflichtung, dieses Gebiet zu erhalten. Und da müssen wir dann einfach auch eingreifen. Das sehe ich in anderen Gebieten auch hier auf der Insel. Das sind die Wiesenflächen, die für Kiebitz und Uferschnepfe enorm wichtig sind als Brutgebiet, wo wir auch als Mensch eingreifen müssen, damit diese Flächen als Lebensraum für andere Arten erhalten bleiben. Und in dem Falle für das Heidegebiet würde ich das auch sagen, ja, als Menschen müssen wir einfach eingreifen. Ansonsten bin ich eher derjenige, der sagt, Natur seinen freien Lauf lassen.
Ich finde diese Einordnung sehr schön, die du vornimmst, dass du sagst, wenn es etwas Einmaliges ist, dann sollten wir es schützen. Und wenn es etwas ist, was eben jeden zweiten Hektar zu finden ist, dann, dass man dann eben auch sagt, komm, dann überlass es bitte auch mal wieder der Natur. Ja, wunderschön. Ich könnte mit dir jetzt noch Stunden sprechen, dir noch Stunden Fragen stellen im Rahmen des Stellvertreters, der Hörer dieses Podcasts. Ja, ich versuche immer, diese Rolle einzunehmen von jemand, der uns jetzt zuhört und der unbefleckt ist, der keine Ahnung hat und dann sagt, auch das wüsste ich gerne noch und das wüsste ich gerne noch. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, selbstverständlich, auch diese Folge wird auf Social Media geteilt und selbstverständlich wird der Matthias jetzt die nächsten Wochen nichts anderes machen, als seine Aktivitäten im Dangaster Büro oder auch als Ranger auf der Insel fallen lassen, um 24/7 für euch alle Fragen auf Social Media zu beantworten. Und von dem her, stellt sie. Ich verspreche euch eins, ab und an gucken wir drauf, auch der Matthias, und finden eben auch die Zeit dazu, euch da vielleicht noch Fragen zu beantworten oder sie auch in einer der nächsten Podcast-Folgen aufzunehmen. Matthias, dir jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank. Unter Podcastern sagt man immer so schön, komm bald wieder.
Ja, gerne. Wie gesagt, wir können gerne auch nochmal in einer anderen Folge nochmal bestimmte Themen vertiefen. Wenn da der Wunsch besteht, mache ich gerne. Schön, dass ich dabei
bin. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also da bin ich sehr, sehr optimistisch. Das war auch wirklich toll. Du warst ein toller Gast. Und schön, also ich freue mich da sehr drauf. Ramona, jetzt haben wir ja den Herbst vor der Türe, unseren Herbst. Haha. Also nochmal der Verweis auf die Zugvögeltage und die Folge, die es dazu gibt. Aber was hast du für einen Tipp für Gäste, die jetzt so den Herbst das erste Mal auf der Insel erleben, die vielleicht bislang immer nur in den Sommermonaten da waren?
Also ja, zweierlei. Also Herbst und Zugvogeltage gehören ja irgendwie zusammen. Die finden ja im Oktober statt. Und sind immer ein totales Highlight, sind dann in den Herbstferien natürlich. Da haben viele Urlauber dann die Chance mitzumachen, dabei zu sein, das aktiv zu erleben und nicht nur zu beobachten, sondern auch viele Veranstaltungen finden in der Zeit auch statt. Nationalparkhaus macht auch einige Veranstaltungen. Highlights bei den Gästen sind, glaube ich, so zwei besondere. Das ist einmal der Aviathlon. Das ist dann diese Zählung der verschiedenen Vogelarten, wo wir auch schon mal gewonnen haben, wenn ich mich richtig erinnere, vor ein paar Jahren.
Wangerooge hat schon mehrfach
gewonnen. Ja, ne? Da hängt nämlich noch eine Urkunde im Nationalparkhaus vor ein paar Jahren.
Stark.
Die waren sonst immer sehr knapp, aber wir haben auch schon gewonnen. Das ist natürlich auch für Klein und Groß total spannend. Und dann haben wir noch den, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Vogelzug zu den Zugvögeln. Mhm. Das ist dann unsere Inselbahn, wo dann jeder mit Fernglas bewaffnet oder mit Kamera oder einfach nur aus dem Fenster schauend wirklich in Slow-Mo auf den Schienen einfach fährt, die normale Strecke, aber wirklich so langsam, dass man wirklich keinen Vogel aufschreckt, sondern wirklich alle dann beobachten kann. Das ist auch total begehrt und super schnell ausgebucht. Also auf jeden Fall, sobald es möglich ist, buchen. Mhm. Ansonsten außerhalb der Veranstaltungen, die ja trotzdem stattfinden, finde ich, wie gesagt, den Herbst einfach total schön. weil auch im Oktober noch total tolle Tage sein können. Es muss ja nicht der verregnete Oktober sein. Es gibt ja den goldenen Oktober.
Das ist doch das Schöne. Jetzt sieht das doch immer schnell weg, wenn mal Regen kommt.
Genau. Und auch da kann man das sich einfach schön machen.
Ja.
Also ich finde wirklich, es riecht nach Herbst einfach. Ich finde, das ist so ein Gefühl, wenn es im Herbst auf der Insel, wenn auch wenn es geregnet hat oder wenn der Wind mal ein bisschen aus der anderen Richtung kommt oder so. Ich finde einfach, im Herbst kann man es in allen Bereichen genießen. Ob man nun wirklich noch in den letzten Strandkörben sitzt und den Strand weiterhin genießt oder ob man es sich draußen nochmal abends gemütlich macht auf der Promenade. Ich bin eher jemand, der dann Richtung Deich spazieren geht. Ich finde es da tatsächlich schöner, den Blick über das Nationalpark, über das Wattenmeer, finde ich tatsächlich immer noch viel, viel schöner. Sonnenuntergang auf dem Deich ist total herrlich. Und da stehen auch nicht 1000 Leute vor einem hier am Strand.
Ja.
Und genau, also das finde ich immer ganz schön. Oder auch Wellness natürlich, Thalasso. Mhm. Also wir haben schon so viele Folgen gemacht, die einfach in den Herbst auch total gut passen, wo wir auch darüber gesprochen haben. Also ob nun Entspannung oder alleine Zeit genießen, wirklich einfach nur mal durchatmen, Natur genießen oder ja einfach mal eine Massage machen. Also man kann wirklich im Herbst noch alles mitnehmen.
Ja, und auch wenn du, wir haben vorhin über die Heide gesprochen, ja, oder so bestimmte Dünenwege, wenn du die lang gehst, du siehst halt keinen Menschen, du bist halt auch mal alleine für dich, ja, oder siehst lange keinen Menschen.
Genau, ein bisschen Me-Time, sagt man
ja,
heute.
Ja, Me-Time, genau, wirklich. Und ich möchte allen den Tipp geben, wenn ihr auf die Insel kommt, nehmt euch ein Fernglas mit, leiht's euch irgendwo. Ich bin, als ich hier hochgezogen bin, als allererstes nach Oldenburg zum Jagdausstatter gefahren und habe mir eins gekauft, weil es ist wirklich spannend, sich die Vögel von der Nähe anzuschauen, auch herauszuarbeiten. Welcher ist das jetzt? Auch das macht total Spaß. Und dann so also ich habe dann Vögel gesammelt, so nach dem Motto, ha. Heute habe ich 10 neue gesehen, die ich noch nicht kannte. Also Fernglas mitnehmen lohnt sich auf jeden Fall.
Ja.
So, das war Inselliebe heute mit Matthias Heckroth vom Mellumrad. Matthias, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Bis bald. Tschüss.
Bis bald. Tschüss, tschüss. Und Ramona Engelmeier. Und Ramona, du kommst auch noch mal ganz oft wieder, oder?
Ihr hört mich bestimmt noch mal.
Sehr gut. Also, wenn ihr Wangerooge einmal neu erleben möchtet, uns weiter zuhören möchtet, geht mit offenen Augen durch die Dünen. Der Kopfhörer, der sei euch gestattet, um dabei den Podcast zu hören. Bucht eine Führung, vielleicht auch mit Ranger Matthias. Und die schönsten Geschichten, die liegen oft direkt vor unseren Füßen. Jetzt werden wir noch philosophisch zum Ausklang. Bis bald auf Wangerooge. Ja, liebe Hörer, wir haben noch eine Besonderheit für euch. Die beliebte Rubrik Hinter den Kulissen der Kurverwaltung geht heute in eine neue Mini-Folge und wir haben Marie Müller bei uns im Studio und freuen uns A, dass das bei euch so gut ankommt, dass ihr euch dafür echt auch interessiert. Was ist eigentlich so los auf so einer Insel, damit all das Schöne gelingt, dieses Sommererlebnis, die Ferienerlebnisse, die Erholungserlebnisse und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, euch weiterhin auch die Personen vorzustellen, die daran mitwirken und die Teil dieser vielen schönen Glücksmomente sind. Und Marie Müller ist einigen von euch bekannt und ich bin ganz sicher, dass es jetzt den hoffentlich auf den Rücksitzen der Autos Kinder gibt, die auf dem Weg zur Insel, auf dem Weg in die Ferien den Podcast hören und sagen, oh Marie, ich freue mich, nicht nur, dass ich sie bald wieder sehe, sondern dass ich sie auch höre. Herzlich willkommen, liebe Marie.
Ja, hallo.
Wir haben es gerade schon gesagt, du hast mit Kindern zu tun. Was machst du auf der Insel?
Also mein Aufgabenbereich ist im Gästekindergarten und da findet ihr mich tatsächlich montags bis freitags.
Dieser Gästekindergarten, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das ein Haus mit verschiedenen Kindergartenräumen und festen Zeiten oder wie gestaltet er sich?
Also den Gästekindergarten, den findet man oben an der Strandpromenade mit Blick aufs Meer und wir sind für die Betreuung montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr da.
Das ganze Jahr oder habt ihr so Saisonzeiten, dass ihr sagt dann, wenn Schulferien auf dem Festland sind und auf der Insel oder?
Das ganze Jahr nicht. Wir beginnen im März und Ende ist dann Ende Oktober.
Okay, und welche Altersklasse kommt zu euch?
3 bis 8 Jahren.
Hört sich gut an. Das hört sich gut an. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch Kinder dabei sind, die du jedes Jahr siehst, oder?
Ja, ich freue mich auch jedes Mal, wenn sie wieder da sind.
Oh, herrlich. Was bietet ihr denn so an? Was macht ihr im Gästekindergarten? Wie sieht so ein Tag bei euch aus?
Also morgens basteln wir, spielen wir, malen zusammen mit den Kindern und zweimal in der Woche finden nachmittags auch nochmal zusätzlich Bastelangebote statt.
Mhm. Und wenn du sagst, wir basteln, macht ihr das immer drinnen oder geht ihr mit den Kindern auch raus und bastelt am Strand, am Wasser, am Spülsaum?
Wäre eine Idee tatsächlich, nein, aber bleiben drin.
Und kommt es gut an, dass die Kinder sagen, jetzt bin ich auf der, also ich kann mir vorstellen, ja, weil meine Kinder sind ja eh auch häufig gerne drinnen, B, mit Freunden, aber wie ist das so, dieses, eigentlich fährt man ja in den, nach Wangerooge, weil man in den Ferien am Strand sein möchte und jetzt sind die dann einen halben Tag drinnen, wie kommt das an?
Das kommt tatsächlich immer gut an, gerade zum Beispiel die Kleister Sandbilder, die sind völlig im Renner, ist immer ausgebucht.
Ja. Ah, ihr habt dann auch so Projektarbeiten, also Themen, an denen ihr bastelt?
Genau. Also es ist immer unterschiedlich. Also die Bastelangebote, die finden immer dienstags und donnerstags statt. Mhm. Und da haben wir natürlich immer die unterschiedlichste Auswahl.
Mhm. Machst du das alleine oder hast du ein Team an deiner Seite?
Ich mache das tatsächlich nicht alleine. In der Saison ist noch eine weitere Saisonkraft dabei und dann sind wir zu zweit.
Wie ist das denn, wenn jetzt der Gästekindergarten zu ist? Dann, ich könnte mir vorstellen, du freust dich über ein paar Wochen Ferien, aber du hast ja wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr Ferien. Was macht Marie in der Zeit, in der der Gästekindergarten zu hat?
Dann wird erstmal geguckt, was brauche ich neu an Materialien, guck nach neuen Angeboten, was könnte man neu reinbringen. Ich freue mich natürlich auch immer wieder, wenn neue Ideen mir zugeschickt werden. Ich versuche das immer umzusetzen. Jetzt im August hatten wir tatsächlich so noch nie in Kooperation mit dem Inselhof zusammen, dass wir da mal Hobbyhorsting tatsächlich anbieten. Das wird dann bei uns gebastelt und am Inselhof darf dann tatsächlich, ja, nennt man das, geritten werden.
Das ist ja so ein Riesentrend, Hobbyhorsting. Ja. Vielleicht erzählst du uns da mal was zu.
Ja, das ist, ja, wie beschreibt man sowas? Das ist ja quasi mit so einem Stock und da ist ja dann ein Pferd, so ein Pferdekopf, den man dann bastelt und ja, soll mal ausprobiert werden, mal gucken, wie es ankommt.
Also, er arbeitet nicht mit echten Pferden, sondern es ist im Grunde genommen eine Art Wettbewerb, die passiert, aber eher die Materialien dazu, die bastelt ihr dann auch, die Pferde, genau. Die auf denen dann, ja, wie du es schon gesagt hast, das sind diese Stäbe mit den selbstverständlich nicht lebenden Pferdeköpfen drauf.
Ne? Nee, es sind Socken. Um das mal kurz klarzustellen.
Einmal apropos Socken, das ist doch eine schöne Überleitung. Es gibt ja bei euch das Sockenland. Was ist denn das?
Also das Sockenland ist auch mal tatsächlich sehr beliebt für Klassenfahrten oder Mutter-Kind-Heime. Oder tatsächlich auch, habe ich schon öfters abends mal beim Abschließen beobachtet, dass dort Großeltern mit ihren Enkeln sitzen. Im Sockenland an sich stehen zwei Trampoline, da ist ein Riesenmodul drin mit Rutschen und Klettern und was nicht alles. Also Herrlich. Es ist tatsächlich sehr beliebt.
Ja. Ich lasse dich aber jetzt noch nicht daraus, liebe Marie, aus der Frage, was du von Oktober bis März machst. Also ich kann mir vorstellen, dieses sich neue Themen überlegen, aufräumen, sortieren, Sachen bestellen für die kommende Saison. Ja, lass das mal Richtung November gehen. Aber was machst du in den übrigen Monaten?
Ja, was mache ich in den übrigen Urlaub tatsächlich auch zwischendurch mal?
Ja.
Und dann wird halt geguckt, was steht gerade so an, baue Überstunden ab.
Ah ja, gut, das ist natürlich
Aufbau.
Ja, das glaube ich. Also das heißt, du hast nicht noch einen Zweitjob, sondern das ist da nur, du bist wirklich in der Betreuung des Gästekindergartens.
Genau.
Und wie man es auch so vom Eis kennt, ne? Also Eisverkäufer, die haben auch in der Saison viel zu tun und dann ist auch mal 2-3 Monate Ruhe, ne?
So sieht's aus.
Mm-hmm. Bleibst du auf der Insel? Also lebst du auf der Insel ganzjährig?
Ja. Ich bin vor 2 Jahren hier fest hingezogen.
Ach, wie schön. Und wie ist das? Das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend so zu hören. Viele träumen ja von dem Leben auf der Insel und haben sehr romantische Vorstellungen davon. Wir haben das schon ein paar Mal in den Folgen thematisiert. Wie ist dann so der Alltag? Was kannst du Menschen, die diesen Traum haben, mitgeben?
Also im Sommer muss man echt sagen, ist ja immer viel los. Und im Winter, da habe ich zwischendurch immer erst so gedacht, selbst ich musste mich wirklich dran gewöhnen. Ja, ja. Ruhe und diese Ruhe. kannte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich gar nicht. Und jedes Mal, wenn ich jetzt in die Heimat fahre zwischendurch, oh Marie, komm, hör auf. Du bist so tiefenentspannt. Ja, also es fährt tatsächlich runter, aber man kann sich wirklich dran gewöhnen.
Und du hast ja dann doppelte Ruhe. Also das heißt, du hast ja, kommst aus einem aktiven Leben und aktiv auch mit vielen Aktivitäten, die dann abends genau. noch sind. Die Sonne ist lange draußen, man macht viel. Und dann fällst du ja eine doppelte Ruhe. A, keine Arbeit. Also ich sage jetzt mal keine Arbeit, bitte versteh das nicht falsch.
Ja, ja.
Aber das fällt weg. Plus es ist dann insgesamt ruhig. Aber du genießt es und du findest es schön und du sagst, man kann sich dran gewöhnen und es macht dir Spaß. Und
auf jeden
wenn
Fall.
Du jetzt, würdest du es anderen Menschen auch empfehlen, das, ein solches Leben zu führen? Oder würdest du sagen, Leute, das ist echt nur was für ganz, ganz, ganz besondere Menschen und ich bin glücklicherweise einer davon?
Ich würde es jedem empfehlen. Jeder, der da Bock drauf hat, probiert es raus, auf jeden Fall.
Herrlich, danke dir. Ja, jetzt haben wir was aus deiner Arbeit erfahren. Wir haben auch was von dem Angebot gehört, was es für die Kinder gibt. Ich finde das toll, für die, die es noch nicht kennengelernt haben. Schaut einfach mal vorbei. Darf man bei dir auch mal so schnuppern kommen, wenn man noch unsicher ist, wie oft möchte ich kommen, einfach mal rumkommen und Hallo sagen?
Also das Ding ist ja, jeder kann natürlich vorbeikommen. Mhm. Und wenn die auch erst sagen, oder wenn man jetzt so sagt, ja, Mama oder Papa sollen da vielleicht mal für 10 Minuten, ich will mir das erstmal angucken, auch da ist jeder herzlich eingeladen.
Ja.
Ich freue mich immer wieder über neue Kinder. Mhm. Natürlich freue ich mich auch, wenn die Alten kommen. Das ist immer spannend, wenn man sich dann ein Jahr nicht gesehen hat, wie diese Entwicklung von dem Kind dann halt auch ist. Und dann kommen die komplett anders, als wie ich sie vor einem Jahr dann verabschiedet habe.
Ich weiß sehr genau, was du meinst, weil ich habe das Gleiche mit meiner 9-jährigen Nichte Toni. Die war gerade auch hier in Ostfriesland eine Woche bei mir. Und jetzt mit 9 Jahren waren es komplett andere Themen als mit 8. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Kennst du, Marie, kennst du die 3-Sekunden-Regel?
Tatsächlich nicht.
Im Umgang mit Jungs?
Tatsächlich nicht.
Ja, dann solltet ihr euren Gästekindergarten mal nicht nur für 3- bis 8-Jährige auflassen. Ich darf dir verraten, mit 9 Jahren ist die Regel, wenn man einem Jungen länger als 3 Sekunden in die Augen schaut, ist man verliebt. So ist es.
Ich werde das sofort ab morgen mal testen.
Marie, wie sieht denn das aus, wenn jetzt eben Kinder kommen, die haben bei euch eine tolle Zeit gehabt von 3 bis 8 und die sagen, nur weil ich 9 bin, darf ich jetzt nicht mehr kommen. Gibt es da irgendeine Chance, irgendein Angebot für ältere Kinder?
Na klar, also Animation ist ja schon ein großweiter Begriff und wir bieten zum Beispiel abends das beliebte Werwolfspiel an, da sage ich immer frühzeitig anmelden. Es ist tatsächlich schnell ausgebucht mit den Anmeldungen her. Dann bieten wir noch Wikingerschach an, dann haben wir noch Sandburgen bauen, eine Schatzsuche. Auch da ist das Spektrum tatsächlich echt groß.
Okay. Und die Ankündigungen und Termine findet man bei euch im Gästekindergarten?
Genau, da hängt es auch aus und im Online-Veranstaltungskalender ist es auch zu finden.
Und wie ist das dann eigentlich für die Kinder, die vielleicht so ein bisschen scheu sind? Ne, die kennen die anderen Kinder noch nicht. Was hast du da für Erfahrungen, wie das Eis zum einen bricht? Und direkt noch eine zweite Frage hinten dran. Gibt es dort auch so Streitigkeiten, die es ja auch im normalen Kindergarten gibt, dass dann mal Banden sind und dann darf der nicht mitspielen?
Tatsächlich ja, aber ich muss sagen, bisher sind alle Kinder ganz tiefenentspannt gewesen. Dann haben die tatsächlich auch mal zusammengespielt.
Herrlich.
Also ich versuche das auch immer so zu managen, dass die bloß zusammenspielen sollen, damit es keinen Streit gibt.
Ja, ja. Und wahrscheinlich ist das ja auch toll. Man lernt sich bei dir kennen und kann dann nachmittags am Strand gemeinsam schwimmen gehen, Sandburgen bauen und was auch immer machen. Ne? Das ist ja dann auch ein schönes Kennenlernen für den Rest des Urlaubs. Ne?
Richtig. Mhm. Also ich kenne es gerade aktuell, sind 2 Kinder hier, die haben sich hier im Urlaub kennengelernt und jetzt kommen die immer zusammen in Urlaub und sind dann natürlich auch bei mir.
Toll. Gibt es auch schon die erste Ehe aus dem, die dann nach 10 Jahren aus dem Kindergarten entstanden ist oder aus nach 15 Jahren?
Das weiß ich nicht. Dazu kann ich sagen, bin ich noch nicht lange genug da.
Behalt das mal im Auge, da machen wir mal einen Aufruf zu. Liebe Hörer des Podcasts, das war Marie. Und wenn ihr euch im Gästekindergarten kennengelernt habt oder auch schöne Erinnerungen an die Zeit habt, schreibt uns gerne. Wir sind mit dem Podcast ja auf Social Media. Wir haben in den Shownotes, das sind die Texte zu dieser Folge, Kontaktadressen. Das würde uns wirklich einmal interessieren, welche Erinnerungen und welche Momente ihr mit dem Gästekindergarten verbindet. Marie, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, bitteschön.
Das war's für heute mit Inselliebe, dem Podcast von der Insel Wangerooge. Wir hoffen, du hast einen kleinen Teil der Insel in dein Herz geschlossen und freust dich schon auf die nächste Episode. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass uns gerne eine Bewertung oder teile ihn mit deinen Liebsten. Bis zum nächsten Mal. Und denk dran, Inselliebe bleibt für immer.